Es ergeben sich hier noch wie von selbst zwei leicht zu beantwortende Fragen. Die erste: Warum habe ich als allwissender und allmächtiger Gott und Herr es denn zugelassen, dass mein reines, zu den Aposteln und sogar vielen anderen Menschen gebrachte Wort von diesen und von so vielen Evangelisten nicht selten auf die widersprechendste Art überliefert wurde, und das von mir gar wenig Wahrnehmbares entgegen unternommen ward? Diese Frage ist ebenso, als so man mich fragte, warum ich auf dieser Erde nicht lauter Weizen, Korn und Gerste und edle Obst und Fruchtbäume habe aus dem Boden der Erde wachsen lassen. Ich glaube, diese Frage bedarf wohl keiner näheren Beantwortung, da schon seit langer Zeit die Menschen durch ihr Forschen die Erfahrung gemacht haben, dass es nicht ein Unkraut auf der ganzen Erde gibt, aus dem bei gerechter Anwendung nicht etwas Nützliches und Heilsames bereitet werden könnte. Die Apotheker und Ärzte werden das schier sicher am besten verstehen, dass man aus dem puren Weizen, Korn und Gerste kein Fieber heilen, keinen Ausschlag vertreiben und kein Bauchgrimmen stillen kann. Wie es sich hier verhält, dass also alles seinen Nutzen und Zweck hat, so haben auch die vielen irr- und abergläubigen Menschen auf dieser Erde Nutz und Zweck. Denn wären gleich alle, schon wie sie auf die Welt kommen, einem Erzengel Raphael gleich erleuchtet, aber noch mit ihren trägen Leibern behaftet, so würde auch kein Mensch sich rühren, über etwas nachzudenken und bemüht sein, die reine Wahrheit zu suchen und zu finden. Es trete da bald eine allgemeine Lethargie ein, da kein Mensch dem anderen etwas nützen oder schaden könnte. So aber werden die mit einem helleren Verstande begabten Menschen erst durch die Dummen recht mit in den Eifer gesetzt, der Dummheit und der Finsternis, je mehr sich diese auszubreiten drohen, desto eifriger und energischer entgegenzutreten, und haben dann eine große Freude daran, so sie durch ihren Eifer eine Menge blinder Tölpel auf den Weg des Lichtes gebracht haben. Und zu dem Behufe taugen dann auch die sich im materiellen oder Buchstabensinne widersprechenden Evangelien. Den reinen Geist enthalten sie dennoch, den ein jeder von mir nur ein wenig Erleuchtete schon herausfinden kann. Was aber die sogenannte gemeine Menschheit betrifft, die in ihrer blinden Einfalt den Kindern gleich auch einen messingnen Tantes für einen vollen Dukaten annimmt, so schadet ihr das nicht. Denn ihr wisst ja, dass es in meines Vaters Hause gar viele Wohnungen und Schulen gibt, in denen solche hier geistig verarmte Seelen zu einem rechten Lichte gelangen können und auch werden. Und darin liegt auch der Grund, warum ich mit den sogenannten Verstand, Vernunft und sinnlosen Statthalterschaften Gottes auf dieser Erde Geduld habe und trage. Aber es hat hier dennoch alles seine Zeit und Dauer. Was heute noch blüht und besteht, kann morgen schon verdorren und vergehen. Das wäre die Antwort auf die erste Frage. Die zweite Frage aber besteht darin, wie konnte ich als die höchste Weisheit von Ewigkeit darin mit mir selbst gewisser Art einen mich selbst versuchenden Rat halten, auf welche Art und Weise alle in der Materie gebundenen Geister auf das Zweckdienlichste in ihre Freiheit und Selbstständigkeit übergehen könnten? Nun, diese Frage scheint freilich schwieriger zu beantworten zu sein, denn die erste. Allein ich aber sage, sollte denn ich als das ewig höchst weiseste Wesen nicht auch zuweilen mir das Vergnügen gönnen, bei gar großen und wichtigen Schöpfungsangelegenheiten mit meiner inwendigen Liebe ein wenig zu beraten, wie dies oder jenes besser und zweckdienlicher wäre. Solche Beratung ist für mich eine erhöhte Seligkeit, so wie auch für alle mir ähnlichen, höchst weisen Engelsgeister in der ganzen Unendlichkeit. Dienet ein tieferes Nachdenken über einen hochwichtigen Gegenstand, ja einem guten und weisen Menschen dieser Erde schon zu einem großen, ihn beseligenden Vergnügen? Warum sollte dann ich, als der Urschöpfer aller zahllosen Gedanken und Wünsche in den Menschen und Engeln, des Vergnügens göttlich zu denken, gänzlich entbehren? Ich hätte auf der Erde alles auch so einrichten können, dass die Früchte, die da erst nach und nach reif werden, schon reif gleich dem Regen, Hagel und Schnee auf die Erde fielen, gleich wie dereinst das Manna für die Israeliten in der Wüste, oder dass sie wenigstens auf den Bäumen und Gesträuchen von heute bis morgen reif werden. Ich aber meine, dass es eben auch nach meinem Ratschlusse also alles am besten auf dieser Erde eingerichtet ist, wie es eben eingerichtet ist. Und die Menschen haben am Ende über einen blühenden Baum eine ebenso große Freude wie über einen schon mit reifer Frucht behangenen. Es gleichen derlei Fragen, die hier und da mit der Zeit irgendein hochweiser Gelehrter aufwerfen könnte. So ziemlich derjenigen Frage der alten absurden Weltweisen, die da die hochwichtige Frage aufwarfen, was die Gottheit eher erschaffen habe, das Ei oder die Henne. Denn ohne das Ei könne weder ein Hahn noch eine Henne auf die Welt gekommen sein, und ohne die Henne und einen Hahn aber könnte kein befruchtetes Ei in die Welt gesetzt werden. Ich aber sage da, ob zur Geburt einer Zentral- oder andern Sonne oder einer Erde auch ein vorhergehendes Ei notwendig war, wer so nach diese großen Dinge aus sich hervorrufen kann, dem wird von der hohen Gelehrtheit der Menschen dieser Welt aus erlaubt sein, entweder die Eier oder die Hühner mit dem Hahn zuerst ins Dasein zu rufen. Das erste Menschenpaar bedurfte auch keines Eis, um aus demselben hervorzukriechen. Der Mensch ward von mir so wie jede andere Kreatur sogleich vollkommen in die materielle Welt gesetzt, und zwar mit der also gleichen Verleihung, der nachherigen Fortpflanzungsfähigkeit, welcher Akt ein viel natürlicherer ist, als dass ich auf der Erde zuvor lauter Eier gelegt hätte, aus denen dann aller Art Kreaturen durch die Sonnenhitze ausgeheckt würden. Ich meine, mit dem werdet ihr auch über die zweite Frage im Reinen sein und somit nichts mehr weiteres über mein 40-tägiges und nächtliches Fasten und über meine Teufelsversuchung in der Wüste. Somit gut für jetzt und nächstens wieder einen anderen mit dem reinen Verstande und der reinen Vernunft nicht übereinstimmenden Text aus den Evangelien. Amen. May 18, 1864. Eine Anmerkung zu der im Evangelium vorkommenden Versuchung des Teufels in der Wüste, auf der Zinne des Tempels und auf der Spitze eines hohen Berges, diene noch Folgendes zur gänzlichen Erkenntnis dieser für alle Welt mystischen Angelegenheit, die aber nicht in der naturmäßigen, sondern bloß nur in der geistigen Welt zu nehmen und zu verstehen ist. In jener Zeit von 40 Tagen der Vorbereitung zu meinem Lehramte ließ ich es zu, dass an einem oder dem anderen Tage allerlei gute und auch schlechte Seelen verstorbener Menschen sich mir nahen und ihre Anliegen vorbringen konnten. Da kam gegen das Ende denn auch eine Seele aus der Urzeit zu mir. Sie war einst ein gar arger und böser Herrscher und stellte mir die bekannten Worte, die im Evangelium aufgezeichnet sind, und stellte mich eben im Geiste auf die bekannten drei Punkte. Darum sagte ich dieser noch sehr armen Seele, die einst auch auf der Erde als Mensch gewandelt und gehandelt hatte: Der Mensch lebt nicht allein vom Brote, sondern auch von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes kommt. Und auf der Zinne des Tempels, eben auch nur im Geiste, du sollst Gott allein dienen und ihn nicht also versuchen, wie du ihn einst als Mensch auf der Welt versucht hast. Und auf der Spitze des Berges, wo der Geist dieses bösen Königs alle Reiche zu geben versprach, über welche er einst zu gebieten hatte, so ich ihm eine göttliche Verehrung gäbe, darauf ich ihn dann von mir hinwegschaffte. Denn es war der Geist oder die Seele dieses Königs eine ganz ähnliche, wie da war der Geist oder die Seele des babylonischen Königs Nebukadnezar, der das, was er in seinem Namen beurkundete, von seinem Volke auch bei Lebensstrafe verlangte. Sein Name aber besagte: Es gibt außer mir keinen Gott. Mich müsst ihr anbeten und als euren Gott mit kostbaren Opfern höchst verehren. Dass ich dem Nebukadnezar ein ganz seltsames Concilium Abiundi gab, braucht ihr nur in der Schrift nachzuschlagen und nachzulesen. Ein solcher Mensch oder Geist verdient auch nichts Besseres mehr als das Apage Satanas. Hebe dich weg, Satan. Unter dieser Gestalt nie mehr vor mein Angesicht zu kommen. Diese kurze Anmerkung mag euch noch als berichtigende Erklärung zu meinem 40-tägigen und nächtlichen Fasten in der Wüste und zu der teuflischen Versucherei dienen. Und nun möget ihr mit einem anderen evangelischen Widerspruche zum Vorscheine kommen. Ich werde ihn berichtigen.